Der Buddha in The Spontaneous Healing of Belief sagt, dass jeder Mensch der Autor seiner eigenen Gesundheit und Krankheit ist. Können Sie erklären, was das bedeutet? In der westlichen Tradition wird üblicherweise gesagt, dass wir anfangen zu sterben, sobald wir geboren werden. Und dieser Glaube ist so stark im medizinischen Modell verwurzelt. Es ist einerseits historisch in der Art, wie wir über Krankheit und Heilung nachdenken. Andererseits haben uns die ältesten und geschätztesten spirituellen Praktiken immer etwas völlig anderes erzählt. Sie sagen, dass wir ab dem Moment unserer Geburt anfangen zu heilen. Die beste Wissenschaft unserer Zeit, jetzt im frühen 21. Jahrhundert, sagt uns etwas völlig anderes als das, was die Wissenschaftler des 21. Jahrhunderts über den menschlichen Körper glaubten und die Art, wie wir funktionieren und unsere Fähigkeiten zu heilen. Was wir nun wissen, ist, dass jedes Organ im menschlichen Körper die Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen, sofern es das richtige Umfeld hat. Selbst die Organe, von denen uns gesagt wurde, dass sie das nicht können, Gewebe im Rückenmark, Gehirn, Herz, der Bauchspeicheldrüse, die Prostata, all diese Organe, bei denen wir es gewohnt sind zu hören, dass sie aus so vielen verschiedenen Richtungen versagen. Die beste Wissenschaft unserer Zeit zeigt nun, dass sie eigentlich dazu gemacht sind, sich selbst zu reparieren und zu heilen unter den richtigen Bedingungen im richtigen Umfeld. Und was sind diese Bedingungen? Das ist die Frage. Manche davon haben mit der Umwelt zu tun. Das kann außerhalb des Körpers sein, Dinge wie Wasser und Luft, die Qualität unseres Essens. Manche davon sind vielleicht chemisch, die Zusatzstoffe, die wir nehmen, und manche pflanzliche Produkte, die unsere Vorfahren verstanden haben und mit großem Erfolg nutzten, um ihre Körper zu heilen, bevor es moderne Medizin überhaupt gab. Und die finde ich wirklich interessant. Was mich wirklich fasziniert, ist das innere Umfeld. Und das ist das Umfeld, über das der Buddha mit uns so eloquent gesprochen hat. Und Buddha sagte, dass jeder Mensch, jeder Mann und jede Frau der Architekt seiner eigenen Heilung ist, des eigenen Schicksals. Und ich weiß nicht, wie viel Sinn das für die Menschen seinerzeit gemacht hat, aber in unserer heutigen Welt macht es enormen Sinn, weil sich die beste Wissenschaft des 21. Jahrhunderts nun der tiefsten Prinzipien, spirituellsten Prinzipien unserer ältesten und geschätztesten Glaubenssätze bedient, die uns sagen, dass wir tatsächlich stark mit unserem Körper verbunden sind. Wir sind stark mit der Welt verbunden und diese Verbindung, diese Vernetzung ist so tiefgreifend, dass wir die Fähigkeit haben, uns selbst von innen heraus zu regulieren, um Wirkung in unserem Körper und über unseren Körper hinaus zu erzielen. Eine der größten Ironien unserer Zeit ist, dass nach 5000 Jahren aufgezeichneter Menschheitsgeschichte mit den größten technologischen Fortschritten in der Geschichte der Menschheit wir immer noch die grundlegendste Frage beantworten müssen, die wir uns selbst jemals stellen können. Und die Frage ist ganz einfach. Wer sind wir? Wer sind wir? Wenn die Wissenschaft diese Frage in den letzten 300 Jahren beantwortet hat, hat sie uns eine Geschichte erzählt, die auf Trennung beruht. Die Wissenschaft der letzten 300 Jahre hat uns erzählt, dass wir von unserem Körper getrennt sind, dass wir von anderen getrennt sind, dass wir von der Erde getrennt sind, dass wir vom Kosmos getrennt sind und dass die Natur, das grundlegende Gesetz der Natur, tatsächlich auf deinem Wettkampf und Konflikt beruht. Und es sind diese Vorstellungen von Trennung und die Vorstellungen von Konflikt, die so in unserem Leben verwurzelt sind, in unserer Welt, unserer Gesellschaft, den Ökonomien der Welt, den Firmen der Welt, dem medizinischen Modell. Sie basieren alle auf dieser 300 Jahre alten Vorstellung von Trennung, Wettkampf und Konflikt. Die Menschen fragen mich oft, wenn ich diese Informationen mit ihnen teile, Greg, wir verstehen, dass die Wissenschaft es vielleicht in den letzten 300 Jahren nicht richtig gemacht hat. Das ist das 21. Jahrhundert. Wir haben Internet, wir haben iPads und Handys. Was macht es für einen Unterschied? Und das ist wirklich eine gute Frage. Und die Antwort erstaunt viele Menschen, weil die Welt, die wir heute kennen, ein Spiegelbild der Art ist, wie wir diese Frage beantworten. Wer bin ich? Wer sind wir? Wenn wir diese Frage auf Grundlage von Trennung, Wettkampf und Konflikt beantworten, werden diese Antworten in allem, in unserer Welt, in unserem Leben wiedergespiegelt. Von globalen Ökonomien, die auf Wettkampf und Konflikt beruhen, Konzerne und, wie gesagt, das moderne medizinische Modell bis zu unseren intimsten Beziehungen. Diese Vorstellung ist so tief in uns verwurzelt, dass wir unseren Körper regelrecht programmieren, manchmal unbewusst diese Vorstellung von Trennung, Wettkampf und Konflikt wiederzuspiegeln. Und das zeigt sich chemisch in unserem Körper. Die neue Wissenschaft hat nun 300 Jahre wissenschaftlichen Denkens überworfen. Neue Entdeckungen, die auch durch Fachleute geprüfte Wissenschaft beruhen. Das ist also keine Spekulation oder Theorie oder Hypothese. Das ist durch Fachleute geprüfte Wissenschaft. Sie sagt uns ohne begründeten Zweifel, dass wir tief mit unserem Körper verbunden sind. Wir sind tief mit der Erde verbunden, wir sind tief miteinander verbunden. Und das grundlegende Modell der Natur beruht auf Zusammenarbeit, die Biologen gegenseitige Hilfe nennen, nicht auf Wettkampf, Konflikt, das wir in Vergangenheit gehört haben. Und das ändert alles. Es ändert alles, weil wir in einer Zeit der Extreme in unserer Welt leben. Die Extreme in der Welt erschaffen Extreme in unserem Leben. Heute vielleicht mehr als zu jeder anderen Zeit der Geschichte. Wir müssen anders denken und leben als bisher. Und die neue Wissenschaft, die unsere älteste und geschätzteste spirituellen Tradition bestätigt, gibt uns Gründe dafür, unser Denken zu ändern. Und sie sagt uns, was funktioniert und was nicht. Und die Dinge, die nicht funktionieren, müssen wir nicht länger tun. Die Dinge, die funktionieren, können wir nun viel häufiger machen. Und das bezieht sich auf die grundlegenden Prinzipien unseres Körpers, unsere Beziehungen, unseren Gedanken, Gefühle, Emotionen und Glaubenssätze und wie sie sich in unserem Leben entfalten. Zurück zur Verbindung und Trennung. Sie haben erwähnt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn die Wissenschaft die Frage beantwortet, wer wir sind, dann sagt sie, dass wir zuerst 6 getrennte Fragen beantworten müssen. 6 Unterfragen unter dem Schirm der Frage, wer wir sind. Wenn wir uns eine umgedrehte Pyramide vorstellen, die Spitze also unten und der Mitte der Pyramide sind diese 6 Fragen, dann sind auf der linken Seite die alten Antworten und auf der rechten Seite die neuen Antworten. Das ist ein gutes Bild für uns, um zu verstehen, warum wir dazu verleitet wurden, die Dinge zu glauben, die uns Glauben gemacht wurden und wie die neuen Entdeckungen uns helfen, diese Glaubenssätze zu ändern. Wir beginnen am Boden der Pyramide. Die grundlegendste Frage, wenn wir die Frage stellen, wer wir sind, wo kommen wir her? Was ist der Ursprung? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was ist der Ursprung des Menschlichen? Denn das könnte etwas anderes sein als die Ursprünge anderer Lebensformen. Bei der dritten Frage geht es um Beziehungen. Was ist unsere Beziehung zu unserem Körper? Die nächste Frage ist, was ist unsere Beziehung zur Welt über unseren Körper hinaus? Und die nächste Frage ist, was ist unsere Beziehung zur Vergangenheit? Ist sie linear oder ist sie zyklisch? Und die letzte Frage ist, was ist unsere Beziehung zur Natur? Die Wissenschaft sagt, dass wenn wir diese 6 Fragen beantworten können, wir die Möglichkeit haben, die große Frage, wer wir sind, zu beantworten. Wer bin ich? Was daran so interessant ist, dass in den letzten 300 Jahren, wir sagen, dass die Wissenschaft vor 300 Jahren begann, als Isaac Newton die Gesetze der Physik aufstellte. Etwa 300 Jahre lang hat die Wissenschaft also versucht, diese 6 grundlegenden Fragen zu beantworten. Und ihre Antworten haben uns zu einer Geschichte der Trennung geführt. Sie haben uns gesagt, dass der Ursprung des Lebens Zufall ist, dass der Ursprung des menschlichen Lebens Zufall ist, dass wir von unserem Körper getrennt sind und im Grunde genommen machtlos, wenn es um die Heilung unseres Körpers geht oder darum, die Art zu regulieren, wie unser Körper in der Welt funktioniert. Sie haben uns gesagt, dass wir von der Welt über unseren Körper hinaus getrennt sind. Nicht nur haben wir sehr wenig Einfluss darauf, was innen passiert, sondern wir haben auch keinen Einfluss auf das, was in der Welt über unseren Körper hinaus passiert. Und sie haben uns auch gesagt, dass unser Verhältnis zur Vergangenheit linear ist. Und das ist wichtig, denn der Glaube ist, dass Zivilisation ein einziges Mal aufgetreten ist. Sie begann vor etwa 5000 Jahren in Alpen Mesopotamien, in dieser Region, in Ägypten und China. Und sie hat sich in linearer Form entwickelt, bis zu dem Punkt, an dem wir heute sind, diesem Gipfel der Perfektion, an dem wir heute sind. Und das sei nur einmal geschehen. Die letzte Frage begann 1859. Charles Darwin fing an, uns zu erzählen, dass das grundlegende Gesetz der Natur auf Kampf und dem Überleben des Stärksten beruht. Das sind die Worte, die er nutzte. Dass Natur auf dem Modell des Wettkampfs und des Konfliktes beruht. Diese Vorstellung von Trennung von uns selbst, von der Welt, von Wettkampf und Konflikt sind so tief in unserem Leben, in unserer Welt verankert, dass wir sie beinahe für selbstverständlich halten. Manchmal erkennen wir nicht einmal, wie tief diese Glaubenssätze heute in unserem Leben verwurzelt sind. Sie sind in den Ökonomien der Welt verwurzelt, die derzeit tatsächlich unter dem Gewicht ihrer Unzumutbarkeit einknicken und zusammenbringen. Sie sind tief verwurzelt in den Vorstellungen der Konzerne, in der Art, wie Menschen zusammenarbeiten, in der Art, wie wir Ressourcen teilen, in der Art, wie wir unseren Körper heilen. All diese Vorstellungen, das medizinische Modell basiert beispielsweise auf dem Glauben von Trennung. Und die beste Wissenschaft des späten 20. und jetzt des frühen 21. Jahrhunderts hat 300 Jahre wissenschaftlichen Denkens auf den Kopf gestellt. Einerseits mit neuen Entdeckungen, die von Fachleuten geprüft in der wissenschaftlichen Literatur stehen, und andererseits gibt es ein Zögern und oft geradezu einen Widerstand, das im Mainstream zu teilen. Deshalb sieht man diese neuen Entdeckungen, die 300 Jahre Wissenschaft auf den Kopf stellen, häufig nicht in den Klassenzimmern und Lehrbüchern und den Dokumentationen in den Mainstream-Medien, aus vielen Gründen. Und die Menschen fragen mich, was diese Gründe sein könnten. Und das ist leicht zu beantworten. Es ist Ego, Gewohnheit, Geld hauptsächlich, die Lehrgewohnheit, die alten Traditionen, die Lehrbücher, die das widerspiegeln, und die Lehrkräfte, die 30, 40, 50 Jahre ihres Lebens dieselbe Geschichte gelehrt haben. Und verständlicherweise gibt es dieses Zögern, diese neuen Ideen anzunehmen. Was sind also die neuen Ideen? Die derzeit beste Wissenschaft des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts sagt uns, dass der Ursprung des Lebens sicherlich nicht zufällig ist. Physische Beweise sagen uns, die Wissenschaft sagt uns, dass der Ursprung des menschlichen Lebens, die DNA sagt uns, dass wir nicht zufällig sind. Wir können noch mehr darüber sprechen, was das bedeutet, aber wir sind sicherlich kein Produkt eines evolutionären Zufalls der Biologie, der vor 200.000 Jahren passiert ist. Und die beste Wissenschaft unserer Zeit sagt uns, dass wir stark mit unserem Körper verbunden sind. Und das ist wichtig. Sie sagt uns, dass unsere Gedanken, Gefühle, Emotionen und Glaubenssätze, die sowohl im Gehirn als auch im Herzen entstehen, die Chemie aktivieren, die tatsächlich Krankheiten umkehren, unseren Körper heilen und Langlebigkeit auf solche Art aktivieren kann, wie es im Westen nicht weitläufig akzeptiert wird. Und das ist es, was uns die beste Wissenschaft heute sagt. Diese Wissenschaft sagt uns, dass wir stark mit der Welt verbunden sind, die über unseren Körper hinausgeht. Die Quantenphysik erzählt uns ohne jeden Zweifel von dieser Verbindung. Es gibt nicht länger eine Kontroverse, ob wir miteinander in der Welt verbunden sind oder nicht. Die Kontroverse geht darum, zu welchem Grad wir verbunden sind, wie tief unsere Verbindung geht, wie tiefgreifend wir beeinflussen können. Und ich werde diesen Begriff sehr, sehr bewusst nutzen. Es geht nicht um kontrollierte Manipulation. Wie tiefgreifend können wir unseren Körper oder die Körper geliebter Menschen beeinflussen, wenn es um das Heilen geht? Oder die Welt außerhalb unseres Körpers? Wie viel Einfluss haben wir wirklich? Die Wissenschaft sagt uns nun, wenn es um diese lineare Vorstellung der Zivilisation geht, dass Zivilisation eigentlich zyklisch ist und wir schlichtweg der jüngste 5000-Jahres-Zyklus sind. Wenn wir sagen, dass die Geschichte vor 5000 Jahren begann, ist das der Beginn unseres Zyklus. Es gab einen Zyklus vor diesen 5000 Jahren, einen weiteren davor, was das Datum der fortgeschrittenen technologischen Zivilisation bis in die letzte Eiszeit verschiebt. Und der Grund, warum das wichtig ist, ist, wir müssen uns fragen, wenn wir Menschen schon lange hier sind und mindestens 3 Zyklen fortgeschrittener technologischer Zivilisation durchlaufen haben, was wussten sie, was wir vergessen haben? Sie haben über die Zyklen und die fortschrittlichen Zivilisationen gesprochen, und was uns das sagt? Die beste Wissenschaft unserer Zeit sagt uns nun, dass, wenn es um Zivilisationen geht, sie viel älter sind, als man uns glauben gemacht hat. Wir wissen nun, dass die 5000 Jahre festgehaltener Menschheitsgeschichte ein Zyklus ist und es nur der jüngste von mindestens 3 Zyklen ist, was die fortschrittlichsten, technologischsten Zivilisationen nun bis in die letzte Eiszeit zurückdatiert. Was wir uns fragen müssen, wenn wir dies überdenken, ist, wenn wir Menschen schon lange hier sind und 3 Zyklen der Zivilisation durchlaufen haben, dies ist der dritte, was ist es, dass wir möglicherweise in der Vergangenheit wussten, dass wir heute vergessen haben? Oder was ist es, was unsere Vorfahren wussten, das wir vielleicht nicht einmal entdeckt haben? Was können wir von ihnen lernen? Das ist der Wert. Und der letzte Teil der Pyramide in unserer umgedrehten Pyramide ist, dass die Wissenschaft uns heute sagt, dass der grundlegende Gesetz der Natur eigentlich auf Zusammenarbeit beruht, was Biologen gegenseitige Hilfe nennen, und nicht auf Wettkampf und Konflikt, den Darwin vor 150 Jahren vorschlug. Und das verändert alles. Und die Leute fragen mich oft, okay Greg, vielleicht hat es die Wissenschaft nicht richtig hinbekommen. Wir sind im frühen 21. Jahrhundert, wir haben iPads, Internet, Handys und sowas. Was für einen Unterschied macht es? Und das ist eine wirklich gute Frage und die Antwort überrascht viele Menschen. Unsere Gesellschaft, die Wurzeln unserer Gesellschaft, das Fundament, wurde in den späten 80er Jahren, 1800er Jahren, im frühen 1900er erschaffen. Genau dann, als Darwins Ideen beispielsweise angenommen wurden. Wettkampf, Konflikt, Trennung und diese Vorstellung waren so weitläufig akzeptiert. Sie sind so tief in unserem Leben verwurzelt, auf Arten, die wir manchmal vielleicht nicht einmal erkennen, sodass sie immer und immer wieder als die nicht nachhaltigsten Prinzipien unserer Art zu denken und zu leben auftauchen. Die Weltwirtschaft beispielsweise verkrüppelt und zerbricht an einigen Orten und die Frage ist, warum funktioniert das System nicht? Es basiert auf einer Vorstellung von Wettkampf und Konflikt, was eine nicht nachhaltige Vorstellung ist. Das grundlegende Gesetz der Natur ist Kooperation und die Menschen sagen, nun, wir sehen andauernd Wettkampf und Konflikt in der Natur und ich sage, ja, das stimmt, wir müssen ehrlich mit uns sein, das gibt es. Das ist jedoch eine Reaktion auf bestimmte Bedingungen. Es ist nicht das grundlegende Gesetz der Natur. Und je mehr Wettkampf und je mehr Konflikt wir in der Welt sehen, sagt uns das, wie weit wir von unseren wahrsten Beziehungen oder den wahrsten Beschaffenheiten unserer Beziehung mit der Natur abgekommen sind. Wenn wir also diese neuen Entdeckungen überdenken, ändert das die Art, wie wir die Frage beantworten, wer bin ich? Wer sind wir? Wir kommen von der Vorstellung von Trennung und Wettkampf zu Verbindung und Kooperation. Das spiegelt sich auch in der Welt um unseren Körper herum und in der Natur wieder. Es spiegelt sich in unserem Körper wieder. Und ich teile das, weil dieses Prinzip des Heilens ist, das im modernen Medizinmodell oft übersehen wird. Die moderne Medizin basiert auf der alten Vorstellung der Trennung, des Wettkampfs und des Konflikts auf biologischer Ebene und Zellebene in unserem Körper. Nun haben wir also eine neue Art, die Frage zu beantworten, wer bin ich? Wer sind wir? Wir sind nicht, was uns in der Vergangenheit gesagt wurde. Wir sind mehr, als wir uns es vermutlich jemals in unserem Leben vorgestellt haben. Und dass wir zur Vorlage, durch die wir uns jede Frage anschauen können, wenn es um uns und unsere Beziehung zu unserem Körper geht. Denn die Antworten basieren auf der Wissenschaft, die unsere ältesten und geschätztesten spirituellen Traditionen widerspiegeln. Ich glaube, dass wir alle wissen, dass es heute eine Epidemie von Krankheiten in unserer Welt gibt, auf eine Art, wie wir sie zuvor noch nie gesehen haben. Es liegt zum Teil daran, dass wir eine globalisierte Zivilisation sind, das stimmt. Und einige der Giftstoffe aus der Umwelt, der früher lokal eingegrenzt waren, sind nun globaler. Auf tieferer Ebene kann ich Ihnen jedoch aus persönlicher Erfahrung von meinen Reisen in manchen der beeindruckendsten, schönsten und unberührtsten, abgelegensten und isoliertesten Orte, die es heute noch auf der Welt gibt, sagen, dass die Zustände und die Krankheiten, die wir in der westlichen Welt, in der modernen Welt, häufig als selbstverständlich annehmen, entweder wegen des Alters oder einfach wegen der Umwelt in manchen dieser anderen Kulturen schlichtweg nicht existieren. Ich war bei Menschen in den südlichen Anden, bei denen es die Krebsarten schlichtweg nicht gibt. Sie bekommen keinen Brustkrebs und Prostatakrebs. In Asien und Ägypten, im Mittleren Osten, gibt es Menschen, die weit über ihren Hunderten, die blitzgescheit sind. Und uns wird gesagt, dass Demenz und Gedächtnisverlust eine Funktion des Alters sind. In meiner Erfahrung ist es weniger eine Funktion des Älterwerdens und es geht mehr darum, wie wir leben, wenn wir dieses Alter erreichen. Was sind die Faktoren, die uns zu diesen Zuständen beitragen, die uns dessen berauben, was wir am meisten schätzen, das Leben selbst? Sowohl unsere als auch das unserer Angehörigen. Und manchmal ist es schwierig für die Menschen, die Antwort zu sehen, aber es ist die Art, wie wir gewählt haben zu leben. Unser Leben und die Art, wie wir gewählt haben zu glauben und über uns zu denken, während wir unser Leben leben, das sind zwei verschiedene und doch verwandte Arten zu betrachten, was mit uns in unserem Körper passiert. Mir wurde in der Schule beigebracht, dass das Gehirn das meiste Organ im Körper ist. Und das Gehirn ist sicherlich wichtig und wir alle erkennen das an. Aber was uns die neue Wissenschaft zeigt, ist, dass das Gehirn viele der Anweisungen erhält, die ihm sagen, was es tun soll, die ihm sagen, welche Stoffe es in den Körper ausschütten soll, welche Hormone es in unserem Körper ausstoßen soll. Es stimmt. Diese Signale kommen vom Gehirn. Und das Gehirn erhält die Anweisung, was es tun soll, von unserem Herzen, dem menschlichen Herzen. Und es sollte wahrscheinlich nicht so überraschen, dass das Herz eine so wichtige Rolle in unserem Leben spielt, denn es ist das erste Organ, das sich in unserem Körper im Bauch unserer Mutter entwickelt. Bevor sich irgendein anderes Organ entwickelt, entwickelt sich das Herz. Und eines der größten Rätsel im westlichen Medizinmodell ist, was ist es, das den allerersten Herzschlag auslöst? Was ist es, was in einem Augenblick geschieht, indem es eine Ansammlung von Zellen und bewegungslosem Gewebe gibt. Und im nächsten Moment geschieht etwas, der Funke, der das Leben anstößt, unseren Herzschlag. Und was geschieht da? Die Wissenschaft muss diese Frage noch beantworten. Sie wissen es nicht sicher. Das ist eines der Dinge, auf die unsere Vorfahren eine Antwort hatten, die die Wissenschaft derzeit schlichtweg nicht unterstützen kann. Was unsere Vorfahren uns sagten, ist, dass der erste Herzschlag der Moment ist, in dem die Seele in den Körper fährt. Der Moment, in dem wir eine Verbindung mit etwas Großartigerem, etwas Größerem als wir selbst aufbauen. Und egal, ob wir das wissenschaftlich glauben oder nicht, Tatsache ist, dass wir mit diesem ersten Herzschlag etwas passiert und wir als Mensch befähigt und ermächtigt werden, uns auf eine Art auszudrücken, wie es keine anderen Lebewesen, das wir kennen, kann. Das ist es, was uns die Macht gibt, zu heilen. Wie bereits erwähnt, wird oft gesagt, dass wir beginnen zu sterben, sobald wir geboren werden. Und was die Wissenschaft nun sehr deutlich zeigt, ist, dass wir anfangen zu heilen in dem Moment, in dem wir geboren werden. Und der Grund, warum ich das sagen kann, ist, dass wir nun zweifelsohne wissen, dass jedes Organ im menschlichen Körper angelegt ist, zu heilen. Jedes Organ im menschlichen Körper hat die Fähigkeit, nicht nur Schaden zu reparieren, Schaden und Gewebe zu regenerieren, wenn es beschädigt wurde, sondern wir können selbst die Organe regenerieren und heilen, von denen uns gesagt wurde, dass sie es nicht können, wie das Gehirn, das Herz, die Bauchspeicheldrüse, Rückenmark. Es wurde bei allen wissenschaftlich dokumentiert, dass sie die Fähigkeit haben, sich selbst zu reparieren und zu heilen, sofern die richtigen Voraussetzungen, die richtige Umgebung gegeben ist. Wenn wir über Heilung und die Essenz von Heilung sprechen, ist die Frage, welche Umgebung optimiert unsere Fähigkeit, das Geschenk des Lebens in unserem Körper zu ehren? Wo kommt das wirklich her? Und wir können das von verschiedenen Ebenen betrachten. Sicherlich die physische Umgebung, frische Luft, Sonnenschein, sauberes Wasser spielen eine wichtige Rolle. Unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren wussten, dass frische Luft und sauberes Wasser Medizin sind. Wenn jemand krank war, nahmen sie ihn mit nach draußen und sagten, atme diese Luft, trinke dieses Wasser und wunderbarerweise fing er an zu genesen. Nun wissen wir auch warum. Aber es geht darüber hinaus, es ist die innere Umgebung. Wir wissen, dass Gedanken, Gefühle, Emotionen und Glaubenssätze entweder heilend oder giftig sein können. Und das ist eine relativ neue Art in der Wissenschaft über und in Beziehung zu unserem Körper zu denken. Aber wir wissen nun, dass die Qualität der Emotionen, die wir in unserem Herzen erschaffen, die Signale bestimmen, die wir an unser Gehirn schicken, um die Stoffe in jedem Moment eines jeden Tages in unserem Körper auszuschütten. Es findet ein Gespräch zwischen unserem Herzen und unserem Gehirn statt. Es ist ein Dialog. Unser Herz führt ein Gespräch mit dem Gehirn und das Gehirn kommuniziert zurück. Es ist eine kleine Serie aus Signalen, die zu dem Herzen zurückkehrt. Es gibt diesen Dialog und wir regulieren die Qualität dieser Konversation durch die Emotionen, die wir in unserem Herzen hegen. Wenn wir beispielsweise fühlen, dass wir nicht sicher in der Welt sind, wenn wir Angst, Hass, Wut, Neid, Zorn, Ängstlichkeit fühlen, senden diese Art von Gefühlen ein spezifisches Signal an unser Gehirn. Und auf Basis dieses Signals schüttet das Gehirn Stoffe in den Körper aus, die das Signal widerspiegeln. Im Falle also von Wut, Hass, Neid, Zorn, Frustration ist das Stress. Und die Stresshormone in unserem Körper sind, wie wir wissen, hohe Level an Cortisol und Adrenalin, die wirklich gut sind für eine kurze Zeit. Wir nennen das Kampf- oder Fluchtmodus. Wir müssen eine Entscheidung treffen und entweder wie verrückt weglaufen oder stehen bleiben. Wir sind dafür gemacht, das zu tun. Wofür wir nicht gemacht sind, ist, unser Leben in anhaltenden Kampf- oder Fluchtzustand zu verbringen. Ein paar Minuten? Ja. Aber sie wollen so nicht jeden Tag und jede Stunde leben und jede Woche und jeden Monat. Ich kenne Leute, die das tun. Und sie sehen so aus, als würden sie es tun. Sie tragen ihren Schmerz und diesen Stress in ihrem Körper. Ihr Immunsystem ist geschwächt, weil diese Art von Stress vorhanden ist. Anti-Aging-Hormone werden unterdrückt, weil all die Energie des Körpers in die Kampf- oder Fluchtreaktion fließt. Ich möchte es sehr deutlich sagen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, diese Erfahrung zu haben. Wenn es ungeklärter Stress ist, dann wird es zu einem Problem in unserem Leben. Stress allein ist einfach ein Signal. Es gibt uns eine Vorwarnung und sagt, etwas im Umfeld benötigt unsere Aufmerksamkeit. Und wenn wir dieses Signal anerkennen und uns fragen, was wir in unserem Umfeld angehen müssen, was wir uns anschauen müssen, was wir ändern müssen, und dann von diesem Punkt aus unsere Entscheidung treffen, ist das eine gesunde Art, mit dem Stress umzugehen. Wenn wir den Stress mit Drogen betäuben, mit Alkohol, Abhängigkeiten, chemischen oder digitalen Abhängigkeiten, die mittlerweile ein neues Problem darstellen, über das Wissenschaftler sprechen müssen, dann hat das alles denselben Effekt. Die Art der Umgebung, die wir in unserem Körper erzeugen, spiegelt sich direkt in der Gesundheit und dem Wohlergehen unseres Körpers wider. Eine der neuen Entdeckungen, die mich faszinierte, wurde 1992 gemacht, aber bis 1994 nicht veröffentlicht. Es ist die Entdeckung von etwa 40.000 spezialisierten Zellen im menschlichen Herzen, die auf eine ganz besondere Art konzentriert sind. Ein neurales Netzwerk im Herzen. Es sind Zellen, die sensorische Neuronen heißen. Es sind gehirnähnliche Zellen, aber sie sind nicht im Gehirn. Sie arbeiten im Herzen, ganz ähnlich zu der Art, wie Gehirnzellen im Gehirn arbeiten. Und diese Zellen denken, sie lernen, sie erinnern sich unabhängig vom Gehirn im Kopf. Wir können unser Herz und unser Gehirn aufeinander abstimmen, unser Herz und unser Gehirn harmonisieren, sodass diese zwei getrennten Organe tatsächlich ein gemeinsames neurales Netzwerk teilen. Und wir haben die Möglichkeit, die Macht dieses Netzwerkes in unserem Leben zu nutzen. Und dort erfahren wir auf außerordentliche Weise die tiefe Ebene der Intuition, Vorahnung und der gesundheitlichen Effekte wie das Auslösen von Anti-Aging-Hormonen in unserem Körper und das Auslösen von enorm mächtigen Immunreaktionen in unserem Körper. Das kommt alles von unserer Fähigkeit, diese Verbindung zwischen unserem Herzen und unserem Gehirn zu regulieren. Und das ist eines der Dinge, bei denen unsere Vorfahren sehr klar waren in ihren Traditionen. Die Wissenschaft schließt erst jetzt zu dieser Weisheit auf. Eine der Fragen, die die Menschen stellen, ist, wie etwas wie ein Gedanke oder eine Emotion überhaupt die Macht haben kann, die Chemie in unserem Körper zu verändern. Und das ist eine wirklich gute Frage, denn in der modernen Welt, in der westlichen Welt, wurde uns größtenteils Glauben gemacht, dass Gedanken, Gefühle und Emotionen kleine Dinge sind. Uns wurde beigebracht, das in unserer Kultur einerseits abzuwerten und andererseits sind sie in vielen der ursprünglichen Kulturen die wichtigste Sache im Leben, die mächtigsten Heilmittel, die jemand haben kann. Die Frage ist also, wie funktioniert das? Und das hat mehrere verschiedene Ebenen. Was wir nun wissen, wir in der modernen Wissenschaft, ist, wenn wir eine Emotion in unserem Herzen haben, sendet diese Emotion ein Signal an unser Gehirn. Und die Qualität dieses Signals bestimmt, was das Gehirn als Antwort auf diese Emotion tut. Wenn Sie sich also ein Signal vom Herzen an das Gehirn vorstellen, dann ist das eine ruhige Abfolge von Wellen, gleichmäßige, kohärente. Und das gebräuchliche Wort ist Wellen vom Herz zum Gehirn, wird sich das Gehirn an diese ruhige, ebenmäßig organisierte Chemie anpassen und die Stoffe in unserem Körper ausschütten, die das Leben unterstützen. Dadurch wird unser Immunsystem sehr stark. Großartige Immunreaktionen, sogar Anti-Aging-Hormone werden durch diese Art von Signalen vom Herzen zum Gehirn ausgeschüttet. Und andererseits sieht die Stresschemie, wenn wir diese Momente der Frustration, Wut, Hass, Neid, Zorn und Angst fühlen, dann sieht das anders aus. Es sieht irgendwie aus wie ein schlechter Tag an der Börse. Es gibt viele sehr chaotische, unorganisierte, gezackte Wellen, die vom Herzen zum Gehirn gehen. Und das Gehirn empfängt diese Wellen und sagt, oh, ich muss mich an diese Chemie anpassen, das ist Stress. Und dadurch werden Adrenalin und Cortisol und die Stresshormone in den Körper ausgeschüttet, was, wie gesagt, gut für kürzere Zeit ist. Sie wollen nur nicht ihr Leben lang auf diese Art leben. Und mit all diesen Stoffen, die durch ihren Blutstrom jagen, unsere Fähigkeit, plötzlich erkennen wir also, dass unsere Fähigkeit, dieses Signal zu regulieren, was könnte wichtiger sein? Unsere Fähigkeit, das Signal zwischen Herz und Gehirn zu regulieren, wird zum Dreh- und Angelpunkt der Gesundheit und des Heilens unseres Lebens. Das ist eine ganz andere Art, über unsere innere Umgebung nachzudenken, als das medizinische Modell heute zeigt. Das medizinische Modell basiert auf der Pyramide unserer Beziehung zu uns selbst und unserem Körper, die Antwort auf die Frage, wer sind wir? Dieses medizinische Modell suggeriert, dass wir von unserem Körper getrennt sind. Es gibt also keinen Grund zu erwarten, dass irgendetwas, das wir im Inneren tun, einen zuträglichen Effekt auf unseren Körper haben könnte. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich das an mir selbst entdeckte. Ich lief etwa 20 Jahre lang bei Wettläufen mit, als ich in Denver, Colorado lebte und mit Konzernen arbeite. Ich hatte nie die Möglichkeit, das zu tun, als ich in der Highschool war, aber ich hatte die Möglichkeit, im Unternehmen in Triathlon-Teams und beim Marathon mitzulaufen. Und das erste Mal, als ich mein Bein beim Laufen verletzte, ging ich zum Arzt. Und ich erinnere mich, dass ich am Rande des Untersuchungstisches saß und der Arzt auf seinem Stuhl vor mir und schaute sich mein Knie an. Und ich stellte ihm eine Frage und sagte, was kann ich tun, was kann ich visualisieren, was kann ich fühlen, dass meinem Knie dabei hilft, schneller zu verheilen. Und ich erinnere mich, dass der Arzt zu mir hochschaute und sagte, Sohn, Sie können alles visualisieren und fühlen, was Sie wollen, um zu heilen. Es wird nur absolut keinen Unterschied machen. Ihr Bein wird verheilen, wenn es bereit ist zu heilen. Und ich dachte sofort, oh, dieser Mann hat eine ganz andere Vorstellung von Heilung als das, was ich erkannt habe. Aber das ist nicht überraschend. Wir schauen uns an, wie die Wissenschaft die Frage, wer sind wir, beantwortet. Deshalb ist es so wichtig. Unser Leben spiegelt diesen Trennungsgedanken und die Machtlosigkeit wider, die aus der Trennung entstehen. Wenn wir so unser Leben führen, ist das ganz anders, als in dem Wissen zu leben, dass wir dazu gemacht sind, dass wir geschaltet sind, um zu heilen und unserem Körper zu regenerieren. Wir gehen das Leben völlig anders an, wenn wir die tiefe Wahrheit in unserer Existenz annehmen. Schauen wir uns also die Stoffe an, die vom Herzen im Gehirn ausgelöst werden. Das ist eine Art, wie wir anfangen, diesen Heilungsprozess in unserem Körper anzustoßen. Und es geht sogar noch tiefer. Denn wir sprechen von über 40.000 Nervenzellen im Herzen, den sensorischen Neuronen, die im Prinzip gehirnähnliche Zellen sind, nur dass sie im Herzen sind. Jede dieser Zellen beginnt, wenn sie auf die richtige Weise stimuliert wird, Neuriten zu erzeugen. Ein Neurit ist irgendein Anhängsel, das von den Zellen selbst ausgeht. Und warum ist das so wichtig? Weil es die Neuriten sind, die die Verbindung mit anderen Neuriten herstellen, die Synapsen erschaffen, durch die das Signal von unserem Herzen an das Gehirn übermittelt wird. Je mehr diese Verbindungen wir also erzeugen, desto stärker ist das Signal und desto reflexiver ist das Signal in unserem Leben. Wenn wir lernen, diese Techniken zu nutzen, wird es fast zu unserer zweiten Natur. Wir müssen uns nicht zur genau richtigen Tageszeit hinsetzen und die Tür schließen und die Kerze anzünden und die Musik anmachen und die Räucherstäbchen anzünden und die richtige Umgebung erzeugen, um diese Heilung in unserem Körper anzustoßen. Wenn wir nur anfangen, die Techniken anzunehmen, unser Herz und unser Gehirn zu harmonisieren, können wir das überall tun. Die Wahrheit ist, wenn wir es am meisten brauchen, sind das häufig die unpassendsten Zeiten in unserem Leben, in denen wir diese Verbindung herstellen können. Und so funktioniert es. Es ist die exakte Handlung, dass wir die Gefühle fühlen, als wären wir beispielsweise bereits geheilt. Und selbst wenn uns unser Körper eine Krankheit zeigt, wir aber die Gefühle fühlen können, wie es ist, ohne diese Krankheit zu sein, und wir fühlen können, wie es sich anfühlt, ganz zu sein und gesund zu sein und intakt und völlig ermächtigt, völlig verkörpert als dieses Wesen, ist das Signal, das die Nerven dazu anregt, zu wachsen und nach anderen Nerven zu suchen, die diese Signale dann ebenfalls widerspiegeln. Es ist die Erwartung, dass wir in diesem geheilten Zustand sind, die unser Körper dazu veranlasst, zu reflektieren, was wir von ihm erwarten. Und das passiert nicht auf der Stelle. Es dauert etwa, sagen wir, 72 Stunden. Es gibt Zeitrafferaufnahmen von 72 Stunden, in denen ein Neurit sich mit einem anderen verbindet. Und es braucht etwa 72 Stunden im Zeitraffer, bis sie gewachsen sind. Das eröffnet uns also eine ganz neue Möglichkeit. Die Zahl 72 ist in alten Traditionen, in alten Schriften sehr bedeutend, wenn es um Heilung geht. 3 Tage, 72 Stunden. Viele Traditionen, die christliche Tradition eingeschlossen, sagen uns, dass der typische Körper etwa so lange braucht, um zu heilen. Und jetzt wissen wir warum. Weil das die Zeitspanne ist, die es braucht, um diese neuronalen Verbindungen herzustellen. Wenn wir uns also fühlen können, als hätte die Heilung bereits stattgefunden und dafür dankbar sind, dass die Heilung bereits da ist, ist das der Auslöser für unseren Körper, die Nervenzellen wachsen zu lassen und die Verbindung herzustellen, damit die Stoffe im Gehirn ausgelöst werden, die die Heilung widerspiegeln. Sei es eine Grippe, sei es Krebs im Endstadium. Wie kann man das Gefühl, bereits geheilt zu sein, fühlen und dankbar sein? Wie macht man das, wenn man Schmerzen hat, einem schlecht ist? Ich verstehe das Konzept auf intellektueller Ebene, nur das tatsächlich umzusetzen ist schwer. 1859 veröffentlichte Charles Darwin sein Buch, das Glaubenssätze bersten ließ, Die Entstehung der Arten. Und mit diesem Buch nahm die wissenschaftliche Gemeinschaft der damaligen Zeit vor über 150 Jahren die Vorstellung an, die er darstellte, beinahe ohne nachzufragen. Und was Darwin zu seiner Zeit versuchte, war, die Frage zu beantworten, wer wir sind. Und er versuchte das ohne Gott, Religion oder Glaube oder die Kirche zu brauchen, was der übliche Weg gewesen war, diese Fragen in der Vergangenheit zu beantworten. Wenn die Leute vor Darwins Zeit fragten, wie wir heilen, wie wir unser Leben auf bessere Weise leben, wo wir herkommen, wie die Dinge funktionieren, wurden diese Fragen traditionell von der Kirche beantwortet. Und Darwin sagte als Wissenschaftler, ich werde den ersten Schritt gehen, die moderne Welt zu einer Antwort zu führen, die nicht Gott, den Glauben, die Kirche oder Religion benötigt. Und die Entstehung der Arten war seine Art, dies zu tun. Ich muss sagen, dass ich persönlich denke, dass Darwin offensichtlich ein Wissenschaftler war. Ich finde, er war ein guter Wissenschaftler. Und Darwin hatte keine Möglichkeit, damals das zu wissen, was wir heute wissen. Er konnte nichts von Zellen und Neuriten und der DNA wissen, die wir erst kürzlich entdeckt haben. Ich will also Darwins Idee nicht kritisieren, sondern dabei helfen, zu verstehen, warum wir glauben und warum wir dazu geleitet wurden, zu glauben, was wir über unseren Körper glauben und wie wir diese neuen Entdeckungen das alles verändern. Was Darwin sagte, war, dass das Leben als ein einzelner Organismus begann. Er wusste nicht, wie dieser Organismus aufgetaucht war. Er versuchte nicht, dies zu erklären. Er sagte, dass das Leben als ein einzelner Organismus anfing und über eine lange Zeit hinweg zu vielen Organismen wurde. Und die Unterschiede, wie wir in diesen Organismen sehen, die verschiedenen Arme und Beine und Anhängsel und die verschiedenen Arten zu sehen und aufrecht zu stehen oder nicht, waren alle eine Reaktion des Organismus auf eine Notwendigkeit, die er in der Umwelt wahrnahm. Das ist in der Tat ein grundlegendes Prinzip in der Evolutionstheorie. Sie besagt, dass die Natur uns niemals zu viel geben wird. Wir bekommen nur die Dinge in unserem Körper, die wir brauchen, wenn es in der Welt um uns herum eine Nachfrage dafür gibt. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, weil es ein Problem ist, wenn es um uns Menschen geht. Ich bin Geologe. Ich bin ausgebildeter Geologe und als Geologe kann ich sagen, dass die Evolution eine Tatsache in den fossilen Aufzeichnungen ist. Ich kann auch sagen, dass sie zusammenbricht, wenn es um uns Menschen geht. Und der Grund dafür passt direkt zu dem Grund, warum wir die Fähigkeit zu heilen haben, wie wir sie haben. Die Menschen erschienen etwa vor 200.000 Jahren auf der Erde. Wir wissen nicht, woher wir kommen. Es gibt keine klaren Zeichen im evolutionären Stammbaum. Klein, klarer Fossilienbestand, der zu uns führt. All diese Linien, die wir im evolutionären Stammbaum sehen, wenn Sie genau hinschauen, sind die abgeleitete oder spekulative Beziehung. Und dennoch werden sie als Tatsache gelernt, obwohl wir nicht die Beweise haben, das zu unterstützen. Wir sind vor 200.000 Jahren erschienen und plötzlich, wir hatten ein Gehirn, das 50% größer war als das unserer nächsten Primatenverwandten. Wir hatten ein fortschrittliches Nervensystem, das uns die Möglichkeit zur Heilung eröffnet, die selbstregulierte Heilung, von der wir jetzt eben sprechen, die uns von jeder anderen Lebensform abgrenzt. Und hier ist der Schlüssel. Wir haben uns in diesen 200.000 Jahren nicht verändert. Wenn Sie den Körper eines sogenannten anatomisch modernen Menschen, AMH, nehmen, sie wurden früher Cro-Magnon genannt und nun heißen sie AMH, weil der Name selbstbeschreibend ist, anatomisch moderner Menschen. Wir sind sie ein seit paar tausend Jahre später. Wenn man sie mit uns vergleicht, ist die Gehirngröße gleich, unsere Körperproportionen sind gleich und die Fähigkeiten haben sich nicht verändert. Was das für die Evolution bedeutet, ist, dass das fortschrittliche Gehirn und Nervensystem, die uns die Fähigkeit geben, zu heilen, sich nicht über eine lange Zeitspanne hin entwickelt haben als Reaktion auf die Welt. Sie scheinen in unserem Wesen veranlagt zu sein. Wir hatten seit dem Moment, in dem wir angekommen sind, und weil die Wissenschaft uns sagt, dass wir uns nicht verändert haben, können wir sagen, dass wir heute die Vertratung, die Ausrüstung haben, mit der wir vor 200.000 Jahren hergekommen sind. Ich kann Ihnen also sagen, dass wir zum Heilen geboren sind. Wir sind dazu geschaffen. Wir wissen nicht, wie oder wer oder warum. Wissenschaftlich kann ich das nicht bestätigen, aber was ich sagen kann, ist, dass Darwins Vorstellung von Evolution zusammenbricht, wenn es um uns geht. Unsere Fähigkeit, unseren Körper zu heilen, ist ein perfektes Beispiel dafür, wo dieser Zusammenbruch stattfindet, wie wir es heute kennen. Wir haben also dieses fortschrittliche Nervensystem, das wir durch die Entscheidung regulieren, die wir in unserem Leben treffen. Was wir denken, was wir fühlen, was wir glauben und besonders die Emotionen, die wir, wie wir auf das reagieren, was das Leben uns vorsetzt. Wenn wir also lernen, auf Schmerz, auf neue und gesunde, ermächtigende Weise zu reagieren, verändern wir tatsächlich die Stofflichkeit von Schmerz in unserem Körper. Und wenn wir lernen anzunehmen, was wir in der Vergangenheit als Versagen gesehen haben, wenn wir erkennen, dass das nicht wirklich Versagen ist, es ist etwas, das wir versucht haben, das schlichtweg nicht funktioniert hat. Und nun werden wir es wieder versuchen. Ist das ein völlig anderes Gefühl als die Vorstellung von Versagen und dem Vergleich mit Erfolg? All das wird die Stoffe in unserem Körper übersetzt. Wenn wir das in unserem Körper bestätigen, können wir, indem wir dankbar sind und die Heilung anerkennen, die bereits in unserem Körper stattfindet. Das ist die Grundlage vieler der Gebete und Meditationen, die ich persönlich bei den Ureinwohnern überall auf der Welt gesehen habe. Selbst wenn es so aussieht, als wäre bei ihnen alles in Ordnung, bedanken sie sich dennoch für die Heilung, weil sie anerkennen, dass es ein fortlaufender Prozess ist. Wir heilen in jedem Moment eines jeden Tages. Eine der Fragen, die mir Leute oft stellen, ist: Wie kann etwas, das in unserem Körper passiert, überhaupt einen Einfluss, eine Auswirkung auf das haben, was außerhalb unseres Körpers passiert, was über die Grenzen unserer Haut und unseres Fleisches hinausgeht? Wie kann es die Welt um uns herum beeinflussen? Und ich glaube, die beste Art, das zu erklären, ist aus meiner Sicht durch eine Geschichte. Ich lebe in High Desert im nördlichen New Mexico, etwa eine Stunde vom nächsten Ort und etwa eine Meile vom nächsten Nachbarn entfernt. Es ist also ein wirklich sehr isolierter, abgelegener, unberührter, prächtiger, schöner Teil der Erde. Und in den frühen 90ern gab es in High Desert im nördlichen New Mexico eine schwere Dürre, die schlimmste in über 100 Jahren, an die sich die Ältesten erinnern können. Und das Vieh litt, die Ernte starb und es war wirklich schlimm. Und ein einheimischer Freund von mir, ich nenne ihn David, um seine Privatsphäre zu wahren. Ich nenne ihn so oft David, wenn ich ihn jetzt sehe, denke ich über ihn als David. Er rief mich eines Tages an und David sagte: Greg, möchtest du mich an einem Ort begleiten, den unsere Vorfahren vor langer Zeit gebaut haben, dass wir nicht einmal wissen, wer dieses Medizinrad gebaut hat, wo es heute ist? Möchtest du mit mir an diesen Ort kommen, um für Regen zu beten? Ich musste nicht zweimal darüber nachdenken. Ich sagte: sicher, absolut, das würde ich gern. Ich war nicht auf das vorbereitet, was David mir an diesem Tag zeigte. Ich erwartete, dass ich Gesang und Tanz sehen würde, eine Art von Bewegung, eine Art Zeremonie. Das ist nicht, was ich sah. Wir wanderten durch 130.000 Morgen voll mit den duftesten Wüstensalbei. Es ist die Art, die seinen Duft versprüht, wenn das Knie an seinen kleinen Blättern streift. Es ist einfach schön und wir kamen an diesem uralten Medizinrad an und David setzte sich hin. Er machte seinen alten Arbeitsstiefel auf und stieg mit seinen nackten Füßen in die Mitte dieses Rades. Er kehrte mir den Rücken zu, schloss seine Augen und hielt seine Hände in Gebetspositionen, nur für ein paar Sekunden in Stille. Dann drehte er sich zu mir um, schaute mich an und sagte, ich habe Hunger. Möchtest du was essen gehen? Und ich war geschockt. Irgendwann sagte ich, aber ich dachte, du wolltest für Regen beten. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Grund, warum ich die Geschichte erzähle. Er schaute mich aus dem Inneren des Kreises in die Augen und sagte, nein, wenn ich um Regen bitten würde, könnte es niemals regnen. Weil wir in dem Moment, in dem wir um etwas bitten, vor dem Universum anerkennen, dass es das nicht gibt. Wir bestätigen, dass es das nicht gibt. Wir bestätigen genau die Sache, die wir ändern wollen. Und ich sagte, wenn du nicht um Regen gebetet hast, was hast du dann getan? Und er sagte, als ich meine Augen geschlossen habe, habe ich gefühlt, wie es sich anfühlt, wenn es in unserem Pueblo-Dorf regnet. Und ich habe die Gerüche gerochen, wie es riecht, wenn der Regen an den irdenen Wänden meines Pueblo-Hauses herunterrinnt. Und ich habe das Gefühl meiner nackten Füße im Schlamm gefühlt. Der Schlamm ist da, weil es so viel geregnet hat. Und ich habe mich für den Regen bedankt und gewürdigt, dass es bereits geregnet hat. Und wir gingen in den nächsten Ort nach Taos, New Mexico. Wir aßen zum Mittag und als ich an diesem Nachmittag zurück auf mein Grundstück kam, sah ich etwas, das wir schon lange nicht mehr gesehen hatten. Große schwarze Wolken kamen über die Sangre Cristo und die Berge. Und bei Einbruch der Dunkelheit fing es an zu regnen. Und es regnete und regnete und regnete und regnete die ganze Nacht. Es regnete den ganzen nächsten Morgen am nächsten Nachmittag. Es regnete und regnete und hörte nicht auf. Es regnete so viel, dass die Felder geflutet wurden, die Straßen geflutet wurden, das Vieh festsaß. Und ich rief meinen Freund David an und sagte, David, was in der Welt ist das? Das ist ein Durcheinander. Alles ist mit Regen bedeckt. Alles wird überflutet. Er war für einen Augenblick still und dann sagte er, Greg, das ist der Teil des Gebetes, den die Vorfahren nie herausfanden. Sie konnten den Regen bringen. Sie konnten nicht sagen, wie viel es regnen sollte. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, muss ich sagen, dass ich als Wissenschaftler nicht sagen kann, dass Davids Gebet den Regen erschaffen hat. Was ich sagen kann, es gibt eine hohe Korrelation zwischen den Zeiten, zu denen das Gebet gesprochen wurde, und der Zeit, wann die Wolken kamen, die monatelang in dieser begrenzten geografischen Gegend nicht gesehen worden waren. Ich schaute mir den Wetterbericht des Fernsehsenders an, an den wir von einer nahegelegenen Gemeinde empfangen konnten, und ich sah den Wetteransager aus Denver, Colorado, wie er sich den Strahlenstrom ansah, und der Strahlstrom kam aus dem Westen. Und als er nach Wyoming kam, neigte er sich nach unten, nach Colorado und nach New Mexico und machte eine kleine Wende und kam wieder nach oben, genau über dem Ort, an dem es regnete. Und der Wetteransager trat zurück und sagte nur, weil er so etwas noch nie gesehen hatte. Wie passiert das also? Wie ist es möglich, dass die aufrichtige Dankbarkeit eines Mannes einen Einfluss auf unsere physische Umwelt haben kann? Wie ist das möglich? Nun, das ist es. Und ich möchte Ihnen den Grund zeigen. In den späten 80ern gab es eine enorme spirituelle Revolution, die über die Erde fegte. Wissenschaft und Spiritualität waren sich sehr nah und kamen zusammen, weil sie eine gemeinsame Vision von unserer verbundenen Natur hatten und davon, wie die Welt funktioniert. All das hat sich mit dem Ersten Weltkrieg geändert. Wir bekamen eine Kriegsmentalität. Da kamen wir gerade heraus, gab es schon den Zweiten Weltkrieg und dann andere Kriege. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wie wir durchlaufen gerade eine ähnliche spirituelle und wissenschaftliche Revolution. Die Kriege in der Vergangenheit haben die Möglichkeit dieser Verschmelzung zwischen Wissenschaft und Spiritualität zerstört. Werden wir dasselbe wieder tun? Aber in den späten 1800ern gab es ein sehr berühmtes Experiment, das 1887 durchgeführt war. Es war an der Case Western Reserve University. Im Keller der Universität wurde in einem sehr obskuren Raum ein Experiment durchgeführt, das die Art, wie Wissenschaftler über die Welt denken, für immer verändert hat. Es hieß, Michelson-Morley-Experiment, zwei sehr berühmte Wissenschaftler. Und der Sinn dieses Experiments war einfach folgender. Die wissenschaftliche Gemeinschaft glaubte, dass es ein Energiefeld gibt, das alle Dinge miteinander verbindet, waren aber nicht in der Lage gewesen, es wissenschaftlich zu beweisen. Und es gab auch eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sagten, dass es das nicht gäbe. Und das Experiment sollte also endgültig und bestimmt untersuchen, ob es das Feld gibt oder nicht. Und das Experiment wurde 1887 durchgeführt und meiner Meinung nach war es ein gutes Experiment. Ich finde, es wurde schlecht gedeutet. Es sah so aus, wenn ich nach draußen gehe, meinen Finger befeuchte und sie über meinen Kopf halten würde und in diesem Augenblick draußen keinen Wind an meinem Finger spüren würde und ich davon ausgehen würde, dass es keine Luft gibt. Das ist das Äquivalent ungefähr zum Michelson-Morley-Experiment. Bloß weil der Wind nicht bläst, heißt das nicht, dass Luft nicht existiert. Sie glaubten, dass es das Feld da draußen gibt und dass es sich bewegt und sie sollten die Bewegung ermitteln können. Das Experiment ermittelte keine Bewegung und sie kamen zu der Schlussfolgerung, dass es kein Feld gibt, das alles miteinander verbindet. Und die beste Wissenschaft des 20. Jahrhunderts basiert auf diesem Trennungsgedanken, dass es kein Feld gibt, das alles miteinander verbindet. Was wir also hier tun, hat keinen Einfluss auf das, was wir dort tun. Warum ich in meinem Körper bitte oder bete für geliebte Menschen und meine Verwandten, hat keinen Einfluss auf sie und auf der anderen Seite der Welt. Bis 1987, 100 Jahre später, veränderte sich all das. 100 Jahre später wurde das Michelson-Morley-Experiment mit besseren Geräten unter Schirmherrschaft der United States Air Force wiederholt. Und siehe da, mit besseren Geräten entdeckten sie 100 Jahre später nicht nur das Feld, das Michelson und Morley vorhergesagt hatten, sondern es lag genau in der Spanne unter den Kennwerten, die sie 100 Jahre zuvor erwartet hatten. Ihre Ausrüstung war schlichtweg nicht in der Lage gewesen, dieses Feld auszumachen. Nun wissen wir also, dass es ein Feld gibt, das alle Dinge verbindet. Das verursacht Probleme in der wissenschaftlichen Gemeinde, weil die Mathematik auf der Abwesenheit dieses Feldes basiert. An dieser Stelle kommt Quantenphysik ins Spiel, der traditionellen Physik. Sie ändern die Geschichte, wenn wir fragen, wer wir sind. Wir wissen nun, dass wir tief verbunden sind und mit uns selbst, miteinander, mit der Erde, mit dem Kosmos. Und wir wissen warum. Wenn wir also die Frage stellen, wie unser Gebet, wie unsere Meditation, wie unsere liebevollen Gedanken der Dankbarkeit und Wertschätzung überhaupt die Heilung einer anderen Person im selben Raum oder am anderen Ende der Welt beeinflussen können, haben wir nun eine Antwort. Und die Antwort ist, dass wir tief verbunden sind durch ein Phänomen, das als Verschränkung bekannt ist. Verschränkung ist der Begriff in der Physik, der uns sagt, wie tief verbunden wir wirklich sind. Nicolas Giesing war der Wissenschaftler in Genf, Schweiz, der das in den 90ern untersuchte. Er nahm ein Partikel, eine Masse, ein Photon, daraus bestehende Atome und teilte das Photon. Er spaltete es auf, weil es zwei gleiche Photonen haben wollte. Es waren also Zwillinge. Indem sie Glasfaserkabel nutzten, schossen sie diese zwei Photonen in entgegengesetzte Richtungen, 7 Meilen in eine Richtung, 7 Meilen in eine andere Richtung, bis sie 14 Meilen auseinander lagen. Und sie begannen eine Reihe von Experimenten. Und was das Experiment zeigte, war, dass das, was mit dem einen Photon geschah, und sie nutzten den Begriff kitzelt, wenn es dazu veranlasst wurde, sich im Uhrzeigersinn zu drehen oder einen bestimmten Pfad zu nehmen. Also, was auch immer hier passierte, das Photon, das 14 Meilen entfernt war, verhielt sich so, als würde es dieselbe Erfahrung machen, obwohl es nicht mehr physisch verbunden war. Und die Frage, die die Wissenschaftler gestellt hatten, wie ist das möglich? Warum verhalten sie sich, als wären sie verbunden? Und die Antwort ist das Phänomen, das als Verschränkung bekannt ist, das besagt, sobald etwas vereinigt ist, sobald es als Ganzes beginnt, ist es selbst, wenn es physisch voneinander getrennt wird, durch viele Meilen oder sogar Lichtjahre, wie sie es im Kosmos entdecken, energetisch immer noch miteinander verbunden. Warum ist das so wichtig? Wenn wir in der Zeit weit genug zurückgehen, gab es einen Zeitpunkt, an dem Sie und ich und die Erde miteinander verbunden waren, vor dem sogenannten Urknall, der Freisetzung von Energie. Und Als das passierte, waren wir tief verbunden. Als das passierte, begannen die Partikel sich physisch zu trennen. Energetisch blieben die Partikel verbunden. Wir sind Teil dieser Erde und wir sind Teil voneinander. Sie sind Teil dieser Erde und Sie sind Teil von allem, was Sie sehen. Und das ermächtigt Sie und es ermächtigt mich an der Heilung unseres Körpers und dem Körpers geliebter Menschen teilzunehmen, auf eine Art, die die Wissenschaft erst zu verstehen beginnt. Das Gebet meines Freundes David ist also ein Beispiel für indigene Weisheit, für ein Prinzip, das die Wissenschaft erst jüngst begann, unter Laborbedingungen zu bestätigen. Es fasziniert mich, dass unsere Vorfahren nicht unbedingt die Wissenschaft kannten, aber sie kannten die Techniken. Sie wussten, was funktioniert und was nicht. Und sie kannten und verstanden ihre Beziehungen zur Welt, und das faszinierte mich. Und wie bereits gesagt, ist die Wissenschaft etwa 300 Jahre alt. 300 Jahre lang hat die Wissenschaft versucht zu beweisen, ob es die Verbindung zwischen uns selbst und der Erde gibt oder nicht. Wohingegen unsere Vorfahren vor 5000 Jahren mit der Annahme anfingen, dass alles miteinander verbunden ist, anstatt es beweisen zu wollen. 5000 Jahre lang haben sie die Frage gestellt, wie wir diese Verbindung nutzen können, um unser Leben besser zu machen und Freunden und Familien zu helfen und eine stärkere Gemeinschaft zu schaffen. Und an dieser Stelle ist die Verschmelzung von Wissenschaft und Spiritualität der Schlüssel. Wissenschaft kann uns nur die praktische Grundlage zeigen, wie etwas funktioniert. Wissenschaft kann uns nicht unbedingt sagen, wie wir das in unserem Leben anwenden. Die menschliche Erfahrung kann uns zeigen, wie wir es in unserem Leben anwenden, ohne genau zu wissen, warum die Dinge funktionieren, wie sie funktionieren. Wir befinden uns also in einer Zeit der Extreme in unserem Leben und in der Welt, und ich habe das Gefühl, dass wir durch die Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität eine Weisheit erschaffen, sodass sie in dieser Verbindung stärker sind, als sie einzeln sein können. Und ich glaube, dass uns den evolutionären Vorteil in unserer Geschichte der Zeit der Extreme verschafft. Wenn ich also über meinen Freund David und sein Gebet spreche, ist das ein so mächtiges Beispiel für dieses Prinzip, dass unsere Vorfahren verstanden und die Wissenschaft erst unter Laborbedingungen zu beweisen beginnt. Was passierte, als David das Gebet sprach? Warum hatte er die Auswirkung, die es hatte? Die Wissenschaft weiß nun, dass wir in einer Welt der elektrischen und magnetischen Felder leben. Das ist eine akzeptierte Tatsache. Und kürzlich haben die Entdeckungen gezeigt, dass das menschliche Herz, Ihr Herz und mein Herz, das stärkste elektrische und magnetische Feld im menschlichen Körper ist. Nicht das Gehirn, wie es uns in der Vergangenheit beigebracht wurde. Das Gehirn hat ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld, aber sie sind im Vergleich zum menschlichen Herzen sehr schwach. Wenn wir also Wesen sind, die dazu gemacht wurden, mit der Welt um uns herum zu kommunizieren, und diese Welt eine elektrische und magnetische Welt ist, macht es für mich absolut Sinn, dass unsere Kommunikation nicht unbedingt eine verbale Kommunikation sein muss, obwohl es das sein kann, sodass es eine energetische Kommunikation mit dem einen Organ in unserem Körper gibt, das dazu gemacht ist, genau das zu tun. Und das ist unser Herz. Und nun wissen wir also, dass diese Beziehung zwischen dem Herzen und dem Gehirn der Schlüssel dafür ist, nicht nur zu beeinflussen, was in unserem Körper passiert, sondern auch außerhalb unseres Körpers. Wenn wir in der Lage sind, das Herz und das Gehirn zu harmonisieren, das ist, was mein Freund David auf seine Art gemacht hat und was in den Laboren mittlerweile stattfindet, dann greifen wir auf diese Angleichung zu, die Kohärenz genannt wird. Das kann tatsächlich elektrisch gemessen werden. Optimale Kohärenz zwischen dem Herz und dem Gehirn ist 0,1 Hertz, eine sehr, sehr niedrige Frequenz, weniger als 0,1. Und das ist interessanterweise eine Frequenz, auf der Delfine und Wale kommunizieren, auf der militärische U-Boote kommunizieren. Deshalb ist es ein Problem für die Delfine und Wale, weil es eine so universelle und mächtige Frequenz ist. Wenn wir also die Gefühle in unserem Herzen fühlen können, wenn wir wählen können, welche Gefühle wir in unserem Herzen erschaffen, die diese 0,1 Hertz zwischen dem Herzen und dem Gehirn erzeugen, sind wir nun harmonisiert. Wir sind verbunden. Und das nennt sich Kohärenz. Das Institute of HeartMath, ein bahnbrechendes Forschungsinstitut in Nordkalifornien, war eines der ersten, das dies auf praktische Weise bestätigte, die wir in unserem täglichen Leben nutzen können. Sie leisten gute Arbeit und erforschen das Herz auf Weisen, die konventionell und traditionell an Universitäten nicht genutzt werden. Die Macht des Herzens, obwohl es unter sehr strengen wissenschaftlichen Regeln gemacht wird. Was das Institute of HeartMath herausgefunden hatte, ist, wenn wir die Augen schließen, das heißt, unsere Aufmerksamkeit nach innen lenken und uns auf unser Herz konzentrieren, wir uns aus dem Geist, aus dem Gehirn heraus in unser Herz bewegen, dann ändert diese Handlung zuerst einmal unseren Körper, der anfängt, die Stoffe zu verändern. Normalerweise ist unsere Aufmerksamkeit in der Welt um uns herum, nun ist sie auf das Innen gerichtet. Das sagt dem Körper, dass sich etwas verändert hat, dass etwas passieren wird. Erstens, wenn wir ein kleines bisschen langsamer als normal atmen können, vielleicht 5 oder 6 Sekunden einatmen oder ausatmen oder was auch immer es für sie funktioniert, sendet es das zweite Signal an unseren Körper. Denn wir atmen nur dann auf diese Art, wenn wir wissen, dass wir sicher sind. Und wenn wir uns in einer Umwelt befinden, in dem es in Ordnung ist, nicht wachsam zu sein, sondern diesen inneren Fokus zu haben. Wir verlangsamen also unseren Atem. Und das sendet das zweite Signal an unseren Körper. Und das ist eine Technik, die unsere Aufmerksamkeit von unserem Gehirn zum Herzen verlagert. Mein Freund David hat in seiner ursprünglichen Tradition ein Mudra entwickelt. Es nennt sich Mudra, bei dem sich die Energiezentren unserer Fingerspitzen und Handflächen berühren. Mit diesem Mudra berührt er physisch sein Herz auf eine sehr buddhistische Weise. Wir sehen das dauernd bei den Mönchen und Nonnen und Äbten in den buddhistischen Klöstern. Und die Leute fragen sich, was sie tun. Eines der Dinge, das sie tun, ist, die Energiezentren ihres Körpers miteinander zu verbinden. Sie verbinden also all diese Kreisläufe miteinander und wenn wir unser Herz physisch berühren, bringt diese Art der Berührung unsere Aufmerksamkeit automatisch zu dem Ort in unserem Körper, an dem wir das spüren. Wir halten also, sie halten physisch diesen Druck genau auf ihrem Herzen und ziehen ihre Aufmerksamkeit von ihrem Geist in ihr Herz. Ich meine das nicht als Regel. Es ist etwas, was die Ureinwohner herausgefunden haben, was bei ihnen funktioniert. Es könnte bei ihnen auch funktionieren. Eine indigene Tradition. Deshalb machen wir das also. Ganz ohne religiöse Assoziation. Es ist ein sehr mächtiges Mudra, energetisches Mudra, das unsere Aufmerksamkeit in diesem Moment auf unser Herz lenkt. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf unser Herz lenken, wenn wir den Atem verlangsamen, ist der dritte Schritt in unserem Herzen die Gefühle der Dankbarkeit, Wertschätzung, Fürsorge, Mitgefühl zu fühlen, uns für das zu bedanken, was bereits geschehen ist. Die Forscher an der HeartMath haben herausgefunden, dass diese Worte, andere Worte können für Individuen auch funktionieren. Sie kennen sich selbst besser als jeder andere, aber es sind diese Worte, die unter Laborbedingungen diese Kohärenz optimieren. Wertschätzung, Dankbarkeit, Fürsorge, Mitgefühl. Und wenn wir anfangen, diese Gefühle zu fühlen, löst das die Kohärenz aus, die das Herz und das Gehirn harmonisiert. Das ist also der dritte Schritt. Der erste, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit ins Herz. Der zweite, verändern Sie Ihre Aufmerksamkeit und verlangsamen Sie den Atem. Und der dritte, fühlen Sie die Gefühle. Und wenn wir diese sehr einfachen Schritte durchlaufen, harmonisieren wir das Herz und das Gehirn und bringen zwei getrennte neuronale Netzwerke in ein einzelnes, mächtiges System. Sobald wir dort angekommen sind, öffnet sich die Tür zu einer Vielzahl von Anwendungen, von diesem Ort ausgehend. Dort können wir anfangen, uns so zu fühlen, als wären wir bereits geheilt und unsere Zellen anfangen, darauf zu reagieren. Und von diesem Ort ausgehend können wir auch vorsätzlich Zustände der reifen Intuition erschaffen, was ebenfalls eine mächtige Rolle in der Heilung spielt. Uns fällt allen spontan etwas zur Intuition ein. Wir haben Momente an einem Stoppschild in der westlichen Welt. Sind Sie in einem Auto an einem Stoppschild und warten, dass die Ampel von Rot auf Grün schaltet und Sie denken vermutlich an nichts und plötzlich haben Sie aus dem Nichts diese enorme Einsicht. Sie verstehen die tiefen Fragen der menschlichen Existenz und den Sinn des Lebens und der Sinn unseres Ursprungs und die Ampel wird grün und es ist alles weg, weil Sie sich jetzt wieder auf Ihr Leben konzentrieren. Das ist eine spontane Erfahrung. Wie erschaffen wir das auf Abruf, wenn wir es wollen? Und die Technik, die ich mit Ihnen teile, ist eine Technik, die genau dafür genutzt wird. Mit diesem tiefen Gespür der Intuition können wir tatsächlich ein Gespräch mit unserem Körper führen. Wir gehen an diesen Ort und bitten unseren Körper, uns zu sagen, was er in diesem Moment der Krankheit braucht. Wir fragen nicht mit unserem Verstand, wir fragen mit unserem Herzen. Und da sind die 40.000 sensorischen Neuronen im Herzen so nötig, weil sie von unserem Gehirn losgelöst denken und sich erinnern und fühlen und kommunizieren. Wenn wir also lernen, der Sprache unseres Herzens zuzuhören, nicht der verbalen Sprache, kann unser Körper uns tatsächlich sagen, was er erfährt, was er braucht, was er von uns braucht, was sich in die Umwelt ändern muss und was wir tun können, um die Heilung zu erleichtern, zu der wir veranlagt sind. Wie können wir uns auf Grundlage unserer Krankheit bewusst werden über unsere unbewussten Glaubenssätze, die uns nicht dienlich sind? Die neuen Entdeckungen der Wissenschaft belegen nun in vielerlei Hinsicht, was unsere Vorfahren uns lange Zeit gesagt haben, wenn es um uns geht, um die Heilung unseres Körpers und unsere Beziehung zu unserem Körper und der Erde, uns unsere Fähigkeit, die Heilung zu beeinflussen. Wir wissen, dass unser Körper buchstäblich ein Spiegel dessen ist, was wir für wahr über uns halten, über unsere Beziehung zur Welt. Der Schlüssel ist, viele unserer Glaubenssätze sind nicht unbedingt bewusst. Manche unserer tiefsten Glaubenssätze werden noch vor der Geburt im Mutterleib in uns verwurzelt. Bis wir etwa 7 Jahre alt sind, ist der Zustand unserer Gehirne eine Art hypnotischer Zustand. Wir sind im Prinzip ein offener Schwamm, der die Muster von all den Menschen absorbiert, denen wir ausgesetzt sind und von denen wir umgeben sind. Wenn wir also Bezugspersonen haben, die wirklich bewusst sind und gelernt haben, Emotionen zu kontrollieren und ihren Schmerz auf gesunde Weise zu heilen, dann ist das eine wirklich gute Sache. Ich kenne wenige Menschen, die mit einer solchen Familie gesegnet waren. Viele von uns machen Erfahrungen, sowohl in Beziehungen als auch im Zustand unseres Körpers als Erwachsene und manchmal junge Erwachsene. Es muss nicht auftreten, wenn man in seinen 50ern, 60ern ist, die tatsächlich unterbewusste Glaubenssätze widerspiegeln, die uns anerzogen wurden, seit wir gerade erst auf die Welt gekommen waren. Aber wir wissen nicht, was diese sind. Wie finden wir das heraus, welche es sind? Und das ist nun eine völlig neue Art, über unseren Körper zu denken. Wenn wir unseren Körper buchstäblich als einen Spiegel unserer Erfahrungen und Glaubenssätze ansehen können, ohne es als richtig oder falsch, gut oder schlecht zu bewerten, wenn wir einen Zustand haben, den der Arzt eine Krankheit nennt, und wir die Tatsache annehmen können, dass unser Körper in diesem Moment etwas als ein Spiegelbild ausdrückt, was wir bewusst oder unterbewusst in uns hegen, wenn wir das ohne Verurteilung annehmen können und als, wie es mein guter Freund und spiritueller Bruder und Kollege Darren Wiseman sagte, Portal nutzen. Er sagte, dass jede Krankheit ein Portal in unserem Körper ist. Die Frage ist, sind wir bereit, durch dieses Portal hindurchzugehen, zu schauen, was uns unser Körper tatsächlich sagt. Und wenn unsere Antwort darauf ja ist, dann fangen wir an zu sehen, dass unser Körper schlichtweg energetisch die Qualität des Glaubenssatzes widerspiegelt, den wir in uns tragen. Ich nutze mich selbst als Beispiel. Ich komme aus einer sehr dysfunktionalen Familie von Alkoholikern. Mein Vater war Alkoholiker. Er verließ uns, als ich ungefähr 10 Jahre alt war. Bevor er ging, richtete er Schaden bei den 3 Familienmitgliedern an, bei meiner Mutter, bei mir selbst und bei meinem jüngeren Bruder. Wir haben unsere Erfahrungen jedoch ganz unterschiedlich interpretiert. Eines der Kennzeichen des Alkoholkonsums war, es andere schlecht zu machen, extrem zu kritisieren. Es gab also viel Kritik in meiner Familie und wir haben das alles andere anders gedeutet. Ich persönlich habe es nie geglaubt, wenn ich es gehört habe. Ich habe also früh einen gesunden Weg gefunden, damit umzugehen. Ich habe andere Familienmitglieder, die es glauben. Sie nahmen diese Kritik so sehr an, dass ihr Selbstwert Schaden nahm. Und das hat die Entscheidungen beeinflusst, die sie bezüglich Lebenspartnern, Jobs, Karriere, ihres eigenen Körpers und ihrer Gesundheit getroffen haben. All das ist mit diesen Glaubenssätzen verbunden, die sie nicht einmal bewusst gehört haben, als sie noch sehr, sehr jung waren. Das ist also ein Beispiel, wie diese Dinge, in ihrem Leben auftauchen können. Wenn wir also die Weisheit haben zu erkennen, dass unser Körper nicht unbedingt kaputt ist, sondern er etwas ausdrückt und wir den Mut und die Stärke haben, den Schritt zu gehen und zu sagen, was ist es, Körper? Was sagst du mir gerade? Und ich kenne Wissenschaftler, die tatsächlich Gespräche mit sich selbst führen. Sie kommunizieren mit sich selbst. Wir glauben, dass wir Individuen sind, aber wir sind eigentlich eine Gemeinschaft von 50 Billionen Zellen, wie Bruce Lipton es uns sagen würde, ein guter Freund und spiritueller Bruder und Kollege. Und diese rund 50 Billionen Zellen arbeiten als Gemeinschaft, die einen Namen hat. Meine Gemeinschaft heißt Greg. Ich kann also mit Greg sprechen. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich hinter der Bühne stehe und mich bereit mache, rauszugehen und anfange, etwas an meinem Körper zu fühlen, anstatt Angst zu haben und etwas einzuwerfen, damit es weggeht, sage ich, was brauchst du, Greg? Was brauchst du, mein Körper? Ich spreche buchstäblich so mit mir selbst und ich frage aus meinem Herzen heraus durch die Technik, die ich eben geteilt habe. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass die Antwort offensichtlich ist, bevor die Frage überhaupt vollständig gestellt wurde. Wenn ich die Frage in meinem Kopf stelle, kennt mein Herz bereits die Antwort und ich weiß beinahe sofort, was ich in diesem Moment brauche. Oft ist es etwas ganz Einfaches, wie die Perspektive eines Glaubenssatzes zu verändern. Leute fragen mich andauernd, wie tief verbunden können wir mit der Welt sein? Wie wörtlich ist die Verbindung gemeint? Und ich beantworte die Frage, indem ich ein paar Geschichten erzähle. Ich lebte in den frühen 90ern in Nordkalifornien. Eine Freundin von mir war in einer romantischen Beziehung, einer intimen Beziehung, die irgendwie feststeckte. Und sie nannte es das niemals endende Date, weil sie es nicht schafften, eine tiefere Bindung einzugehen, aber sie konnten es nicht beenden. Sie hatten also das Gefühl, dass sie feststeckten. Ich traf mich eines Tages mit ihr zum Mittagessen. Ich hatte sie eine Weile nicht gesehen und sagte, hey, wie läuft's? Und sie sagte, oh, du wirst es nicht glauben, was in meinem Leben passiert ist. Und ich sagte, probier's aus. Sie sagte, ich saß mit meinem Freund auf dem Sofa und wir schauten fern. Und plötzlich hörten wir einen Krach im Bad und wir gingen, um nachzuschauen. Und das Wasserrohr, das Warmwasserrohr unter dem Waschbecken war mit so viel Wucht zerborsten, dass es die Türen vom Waschtisch aus den Angeln gerissen hatte und in gegenüberliegenden Wand des Badezimmers geblasen hat. Und ich sagte, wow, das ist beeindruckend. Und sie sagte, ich bin noch nicht fertig. Wir gehen also in die Garage, um mit dem Auto zum Baumarkt zu fahren und das Waschbecken zu reparieren. Der Boden in der Garage war mit heißem Wasser aus dem Heißwasserkessel überflutet, der an der Garage explodiert war. Und als wir rückwärts aus der Ausfahrt fuhren, platzte der Kühlerschlauch an meinem Fiero und blies heißes Kühlwasser über die ganze Einfahrt. Und ich sagte, was um alles in der Welt in deinem Leben ist los? Und sie sagte, du würdest es nicht glauben, unser Haus ist wie ein Dampfdrucktopf. Da hielt sie inne und sagte, du glaubst nicht, dass das etwas damit zu tun hat, was gerade im Bad und der Garage passiert ist, oder? Und ich sagte, nun, in meiner Welt hat das alles damit zu tun, was passiert ist. Denn der Druck, der emotionale Druck, den du in dieser Beziehung fühlst, wird in der Welt um dich herum widergespiegelt. Manchmal auf eine Art, die offensichtlich ist, manchmal ist es das nicht. Es hängt davon ab, ob wir diese Probleme lösen können oder nicht. Ich glaube, dass wir sehr auf unsere Welt und untereinander eingestellt sind. Lassen Sie mich noch eine andere Geschichte erzählen, wie sehr wir auf die Dinge eingestellt sind, die wir mit dieser Welt teilen. Meine Mutter hatte einen kleinen Hund, einen kleinen Terrier namens Corey Sue, die nicht mehr auf dieser Welt ist. Aber als sie noch lebte, teilte sie eine sehr wichtige Lektion mit meiner Mutter. Ich rief meine Mutter von überall in der Welt jeden Sonntag an, um mich bei ihr zu melden und Hallo zu sagen, zu sehen, wie es ihr geht. Ich rief sie eines Sonntags an und sagte, hey Mom, mir geht es gut, aber ich mache mir Sorgen um Corey Sue, meinen Hund. Und ich sagte, was ist los? Und sie sagte, sie hat sich seltsam verhalten und ich bin mit ihr zum Tierarzt. Und der Tierarzt machte ein paar Tests und sie machten ein paar Röntgenaufnahmen und ihre Lunge ist mit schwarzen Flecken übersät, die schlimmer werden und ihr Leben gefährden. Was denkst du darüber? Und ich sagte, ich mache mir Sorgen um Corey, aber in meiner Welt leben wir in einer reflektierten Realität. Wenn Corey in ihrem Körper etwas aus der Realität, die du mit ihr teilst, widerspiegelst, was ist dann mit deinem Körper los? Warst du mal beim Arzt? Sie sagte, ja, ja, ich hatte meinen Check-up. Und ich sagte, hast du die Brust röntgen lassen? Sie sagt, nein, das habe ich rausgelassen. Und ich sagte, lass deine Brust röntgen. Ich rief sie in der darauffolgenden Woche an und sie wartete und wartete und sagte, ich möchte zuerst noch einen Garten anlegen und ich möchte ein Rasenstück im Hof und ich möchte das Haus streichen, all diese Ablenkung. Und ich sagte, Mama, geh einfach deine Brust röntgen lassen. Und das machte sie und deine Brust röntgen lassen. Und das machte sie und einen bösartigen Tumor in der Lunge. Meine Mutter hatte all meine Bücher gelesen und an all meinen Programmen teilgenommen. Sie sagte, ich verstehe, dass Selbstheilung möglich ist. Ich werde das mit Ihnen teilen, weil ich zeigen möchte, wie unterschiedlich wir über diese Dinge denken können. Sie sagte, ich verstehe, dass es möglich ist, dass es für mich nichts ist. Ich muss meinen Verstand wissen lassen, dass dieser Tumor weg ist. Ich werde mich operieren lassen und den Tumor entfernen lassen. Wenn es entfernt würde, wird es mich frei machen, meinen Lebensstil zu ändern. Und sie fing an, Sport zu machen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Aber sie musste es in ihrem Kopf wissen, dass der Tumor los ist. Und das hat sie getan. Und ich erzählte ihr diese Geschichte deshalb. Nachdem sie sich erholt hatte, gingen wir mit Corey wieder zum Tierarzt und ließen sie noch einmal untersuchen. Und auf den Röntgenbildern waren alle schwarzen Flecken von ihrer Lunge verschwunden. Sie reflektierte also den Zustand im Körper meiner Mutter, noch bevor meine Mutter überhaupt wusste, dass es das war. Und wenn wir genau hinsehen, erkennen wir, dass das andauernd passiert. Unsere Welt ist ein Spiegelbild unserer tiefsten Glaubenssätze und ist die physische Verkörperung dieser Glaubenssätze. Und manchmal lieben uns dies um uns herum, sowohl die Menschen als auch die Tiere, so sehr, dass sie die Zustände für uns widerspiegeln, für die wir vielleicht noch nicht bereit sind. Einer der Orte, an denen wir das im täglichen Leben verbreitet ist, ist der Dschungel von Peru. Dort haben sie keine moderne medizinische Ausrüstung und Röntgenmechanismen. Wenn jemand wirklich krank ist und der örtliche Heiler wissen möchte, was im Körper dieses Menschen vor sich geht, dann nehmen sie ein Meerschweinchen und bewegen den Körper des Meerschweinchens auf sehr zeremonielle Weise durch die Energie dieser Person, die sich krank fühlt. Und auf sehr menschliche Art nehmen sie dem Meerschweinchen dann das Leben und sie öffnen das Körper, den Körper des Meerschweinchens. Und die Organe des Meerschweinchens spiegelt das wider, was es gerade im Energiefeld des Menschen erlebt hat, durch das es eben bewegt wurde. Sie nehmen das sehr schnell an. Es wird nicht als richtig, falsch, gut oder schlecht geurteilt. Es ist schlicht ein Spiegelbild einer energetischen Realität. Wenn der Heiler also sieht, dass beispielsweise an den Lungen des Meerschweinchens auf der linken Seite etwas passiert, dann weiß er, dass der linke Lungenflügel des Menschen behandelt werden muss. Dann machen sie all die pflanzlichen Heilmittel und die frische Luft und das saubere Wasser und die Bewegung und all diese Dinge durch, um es zu heilen. Aber sie haben es durch die Spiegelung in einem anderen Lebewesen diagnostiziert. Und ich erzähle diese Geschichte, also all die Geschichten, weil wir nicht oft davon hören. Uns wird beigebracht zu glauben, dass wir von unserer Welt getrennt sind, obwohl wir in Wirklichkeit so sehr auf die Welt abgestimmt und mit ihr verbunden sind, sowohl auf bewusster als unbewusster Ebene. Wenn wir genau hinsehen, was in unserem Körper passiert, erhalten wir tiefste Einsicht in unsere wahrsten Glaubenssätze. Nicht das, was wir für wahr erachten und was unser Verstand oder unser Ego als wahr bezeichnet, sondern was wir tatsächlich glauben, selbst auf unterbewusster Ebene. Wenn wir das tun, ist das, wie Dr. Darren Wiseman sagt, das Portal. Nun können wir in diesen Glaubenssätzen hineingehen und fragen, ist das wahr? Wo haben wir das gelernt? Wo haben wir das gelernt? Wer hat uns das gesagt? Wenn es nicht wahr ist, wie können wir es heilen? Mit was können wir diese Glaubenssätze ersetzen, das einen gesünderen Körper, ein gesünderes Immunsystem unterstützt? Und ich muss Ihnen sagen, dass das sehr, sehr schnell passieren kann. Viel schneller als die 72 Stunden, über die wir gesprochen haben, in denen die neuen Neuronen wachsen. Ich selbst hatte eine persönliche Erfahrung mit Portalen, als mein Körper mir half, meine Vergangenheit anzunehmen. Dr. Darren Wiseman war ein Katalysator, der mir half, es zu verstehen und diese Verbindung in meinem Leben herauszustellen. Es gab eine Zeit, nachdem mein Vater gestorben war. Er starb während der ersten Woche meiner Buchtour mit dem Buch The God Code in 2004. Und ich reiste, als er starb, und ich sagte die erste Woche meiner Tour ab. Ich ging zurück, um meine Gedenkfeier für einen Mann abzuhalten, den ich nicht wirklich kannte, weil er meine Familie verlassen hatte, als ich 10 war. Ich wusste nicht wirklich, wie sehr mich das beeinflusste. Nicht lange nachdem bekam ich einen Ausschlag auf meinem Oberkörper, auf meiner Brust. Er war nicht die ganze Zeit da, aber es war genug. Es war eine Irritation und das war der Schlüssel. Manchmal wurde es auch mehr und ich habe alles versucht, was mir einfiel. Ich hatte keine Ahnung, was los war, weil es keine bewusste Erfahrung war. Deshalb wendete ich mich an Dr. Darren, weil er ein Meister darin ist, durch das Portal unseres eigenen Körpers an unsere unbewussten Glaubenssätze heranzukommen. Und ich mag es, wie Darren das macht, weil es keine Gesprächstherapie ist. Er hat eine sehr spezifische Vorgehensweise. Boom, boom, boom. Er stellt die Fragen und je nach Antwort weiß er, wohin er dann gehen muss, um herauszufinden, was unser Körper uns sagt. Und in diesem Fall hatte ich ein 45-minütiges Gespräch mit Dr. Darren. Und nach 20 Minuten war er in der Lage festzustellen, dass mein Ausschlag wortwörtlich eine Irritation war, dass mein Körper eine Frustration darüber ausdrückte, dass ich unfähig war, die Probleme, die ich mit meinem Vater vor seinem Tod gehabt hatte, zu heilen. Und nun, da er tot war, konnte ich zwar noch auf der inneren Ebene tun, aber ich konnte nie wieder ein physisches Gespräch mit ihm führen. Und als das Gespräch zu Ende war, war die Röte des Ausschlages komplett verschwunden und die Schwellung war verschwunden. Und am nächsten Morgen war der Ausschlag verschwunden und er kam nie wieder zurück. Und das ist für mich ein mächtiger Beleg. Es zeigt mir, wie diese unterbewussten Glaubenssätze in unserem Leben auftauchen, zu Zeiten, zu denen wir es am wenigsten erwarten, manchmal zu ungelegensten Zeiten, und was für eine wirklich klare Kommunikation sie uns zeigen. Wenn wir lernen, die Sprache unseres Körpers zu verstehen, das ist eine völlig andere Art, über unseren Körper zu denken. Ein medizinisches Modell würde sagen, Sie haben einen Ausschlag. Das ist eine Immunreaktion auf etwas. Machen wir etwas Cortison drauf, damit es weggeht, bis es heilt. Und das ist ein anderer Weg. Ich sage nicht, dass einer richtig, falsch, gut oder schlecht ist. Ich urteile nicht. Ich sage, dass unsere Orientierung im Leben uns dabei hilft, herauszufinden, wie tief wir verstehen wollen, was uns das Leben zeigt. Und wenn wir die tiefste Wahrheit dieser Beziehung mit unserem Körper annehmen, wird die Heilung beinahe zweitrangig. Die Heilung, die körperliche Heilung des Körpers ist das Nebenprodukt der Auflösung des Gefühles oder der Emotion oder des Glaubenssatzes. Das ist das Schöne daran, die Heilung unseres Körpers zu verstehen. Ich verstehe absolut, wie unsere Konditionierungen und eine ungelöste Sache sich später im Physischen manifestieren können. Aber was ist mit Kindern, die auf die Welt kommen und Leukämie haben oder so etwas? Wir wissen es nicht. Ich kann nur spekulieren. Ich denke an Karma, Schicksal, Bestimmung. Ich bin Wissenschaftler. Ich bin studierter Wissenschaftler. Ich glaube, dass wir es uns selbst schulden, ehrlich, aufrichtig und sachlich zu sein, wenn es um unsere Beziehung mit der Welt geht. Und wenn uns diese Fakten auf einem höheren Grad ermächtigen, diesem zu folgen und klug darüber nachzudenken, was das bedeutet. Die medizinische Wissenschaft im Westen hat meiner Meinung nach die beste Diagnostik. Wir können der Diagnostik nichts vormachen. Wir wollen herausfinden, was in unserem Körper passiert. Wir können die Technologie, die wir heute haben, nicht schlagen. Die Fähigkeit, nicht invasiv in den Körper zu sehen und uns zu sagen, was passiert. Was wir nun mit dieser Information anfangen, ist die große Wahl. Für mich gibt es keine Wahl. Ich glaube, dass wir es uns selbst schulden, unseren Körper zu ehren und zu wissen, was los ist. Wenn wir verstehen, was unser Körper uns sagt, sei es durch medizinische Diagnostik, durch jemanden wie Dr. Darren Wiseman, der es energetisch oder spirituell macht, was tun wir mit dieser Information? Wie gehe ich es an? Und da kommen die Weisheiten unserer Vorfahren und die traditionelle Heilung, Quantenheilung, die Macht der Emotionen, die Chemie unseres Körpers zu ändern, zusammen. Was ich den Menschen sage, ist also einfach. Wir müssen es im Hinterkopf behalten, ohne in die Details zu gehen, dass wir im Allgemeinen dazu gemacht sind, zu heilen. Unser Körper möchte heilen. Und die Fähigkeit zu heilen ist kein evolutionärer Zusatz, der nach 200.000 Jahren der Erfahrung hinzukam. Es ist Teil unserer ursprünglichen Designs, wer oder was auch immer dafür verantwortlich ist. Wir haben es, seit wir auf dieser Welt vor 200.000 Jahren angekommen sind. Wenn wir wissen, dass wir zum Heilen gemacht sind und dass unser Körper heilen wird, stellt sich die Frage, wie wir dies am besten stimulieren und erleichtern und in unser Leben integrieren können. Jeder Mensch hat ein anderes Glaubenssystem und wir lernen alle unterschiedlich. An dieser Stelle werte ich die Dinge, über die wir gerade sprechen, aus meiner Sicht ein Werkzeug, das wir alle mit anderen Werkzeugen in den Werkzeugkasten packen, den wir in Anspruch nehmen und nutzen können, wie wir es brauchen, zu unserem höchsten Gut und so gut wir können. Anstatt es zur Religion wird oder zu einer eigenen Praxis wird, glaube ich, wenn wir all diese Dinge gemeinsam annehmen, finden wir das höchste Gut. Die Menschen fragen mich, was ist mit Kindern? Junge Kinder, die auf die Welt kommen und im Mutterleib auf eine Art geschädigt wurden oder eine Fehlbildung haben oder irgendein Leiden, wenn sie auf diese Welt kommen. Wie kann das von ihrem Unterbewusstsein kommen? Tut es das überhaupt? Und die Antwort darauf ist, dass wir es schlichtweg nicht wissen. Ich muss ehrlich sein und sagen, dass jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, eine andere Geschichte hat, bevor er hergekommen ist. Und wir können es nicht wissen. An dieser Stelle fangen wir an, die Grenze zwischen Wissenschaft und Spiritualität zu überschreiten und Worten wie Karma oder Bestimmung oder Schicksal. Wir wissen es nicht, was es ist. Was ich ohne jeden Zweifel sagen kann, ist, sobald dieses Wesen, dieses schöne Kind auf dieser Welt ankommt, reagieren der Körper, die Zellen, die DNA auf die Umgebung, die Bedingungen, die wir ihm geben. Unser Job ist es, zu lernen, dieses Umfeld und die Bedingungen zu optimieren. Epigenetik ist die neue Wissenschaft, die uns in wissenschaftlicher Sprache sagt, dass unsere genetische Blaupause nicht fest kodiert ist. Wir sind der ursprünglichen Blaupause unserer DNA nicht unser ganzes Leben lang ausgeliefert. Die Natur gibt uns einen vorgegebenen genetischen Code, der ausreicht, damit wir loslegen können, wenn wir auf die Welt kommen. Für manche Menschen ist das alles, was sie jemals brauchen. Andere Menschen beschließen, ihr Leben zu erweitern. Um das zu tun, treffen sie die Wahl bei ihren Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Glaubenssätze, Lebensstil, die tatsächlichen Teile dieses Codes aktivieren und miteinander verbinden und stimulieren, wie sie zuvor noch nie taten. Andere Menschen kommen mit Leiden auf die Welt, einem Virus oder einer Krankheit, die sie seit ihrer Geburt hatten. Das ist der Zustand, mit dem sie anfangen. Ihr Körper wird wie jeder andere positiv auf epigenetische Faktoren reagieren. Das Umfeld, Liebe, Fürsorge, Mitgefühl, ein tiefes Verständnis ihrer Beziehung zu der Welt, wenn sie alt genug sind, sodass sie sich sicher fühlen in der Welt, und die Ernährung, die Art, wie ihre Bezugspersonen in Anwesenheit des Kindes miteinander umgehen, ist genauso wichtig, weil diese junge Person lernt, mit dem Leben umzugehen durch die Angewohnheiten, die Stimmungsmuster und die Emotionen, die ihre Bezugsperson, ihre Eltern in ihrem frühen Leben gezeigt haben. Das passiert bei uns allen. Wir können also nicht alle Faktoren kennen, die vor unserer Geburt passieren. Was wir aber mit Sicherheit wissen können, ist, dass wir dazu gemacht sind, zu heilen und dass unser Körper auf einen Impuls zur Heilung reagiert, wenn wir wissen, wie wir das in unserem Leben erschaffen. Und ist Liebe der stärkste Impuls zur Heilung? Lassen Sie mich darauf eingehen. Wenn wir unser Herz und unser Gehirn durch die Emotionen Wertschätzung, Fürsorge, Dankbarkeit, Mitgefühl harmonisieren, ist eine der häufigsten Fragen, die ich von einem Publikum bekomme: Was ist mit Liebe? Das ist eine gute Frage. Ich habe den Forschern an der HeartMath dieselbe Frage gestellt und war von der Antwort überrascht. Und sie sagten mir, Greg, Liebe bedeutet unterschiedliche Dinge für die Menschen. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen mit Liebe. Und für manche Menschen war es keine gute Erfahrung. Das Wort Liebe ist vermutlich nicht das beste Wort, das Herz und das Gehirn zu harmonisieren, um Kohärenz zu erzeugen. Auf der anderen Seite ist Liebe der Schirm, unter den jedes dieser Worte fällt. Fürsorge ist eine Facette der Liebe. Mitgefühl ist eine Facette der Liebe. Wertschätzung und Dankbarkeit sind Ausdruck der Liebe. Letztlich nutzen wir also die Macht der Liebe, ohne das spezifische Wort Liebe zu nutzen. Was ist Ihre wichtigste Botschaft? Wenn wir nun alles überdenken, was wir über unseren Körper, unsere Beziehung zu uns selbst, einander und der Welt wissen, die neuen Entdeckungen, die 300 Jahre Wissenschaft auf den Kopf stellen, dann läuft es für mich auf ein sehr einfaches Prinzip hinaus. Je besser wir uns selbst kennen, desto besser sind wir ausgestattet, um unseren Körper zu heilen, unsere Emotionen zu heilen, die innere Erfahrung zu heilen, die es uns erlaubt, in der Außenwelt auf tiefste Weise zu lieben. Und ich glaube, dass es das ist, was wirklich wichtig ist, wenn es um die Heilung geht, wie wir sie nun verstehen.